Liebe, also ich muss mal ans Mikrofon.
Guten Abend, liebe Geschwister, da bin ich mal wieder. Und wenn Sie mich so freundlich einladen, dann komme ich halt auch. Ja? So einfach ist das. Ich möchte an diesem Wochenende über den Propheten Zacharja etwas sagen. Wir haben ja 2 Stunden und heute Abend fange ich an mit Zacharja 1 und morgen früh ist Zacharja 12 bis 14. Bitte keine Sorge, ich glaube, dass wir das in der Zeit schaffen. Diese 3 Kapitel nur nicht Vers für Vers ausgelegt, das ist klar, aber in dem, was da eben so wichtig ist, gerade für die letzte Zeit auch. Also heute Abend Zacharja 1. Wenn wir mehr Zeit hätten, könnten wir noch das eine oder andere Kapitel auch besprechen, aber das reicht dann auch, das ist dann alles auch kompakt. So, jetzt fange ich mal an mit ein paar Versen zu lesen. Ich lese den Text nachher weiter. Aber jetzt mal einfach ein paar Verse aus Zacharja Kapitel 1. Ich fange vorne an. Im 8. Monat, im 2. Jahre des Darius, geschah das Wort des Herrn zu Zacharja, das Wort Jehovas, dem Sohne Berechjas, des Sohnes Idos, dem Propheten, also. Der Herr, Jehova, ist heftig erzürnt gewesen über eure Väter und spricht zu ihnen, so spricht der Herr der Heerscharen, kehre zu mir um, spricht der Herr der Heerscharen, und ich werde zu euch umkehren, spricht der Herr der Heerscharen. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen und sprachen, so spricht der Herr der Jehova der Heerscharen, kehre doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Handlungen, aber sie hörten nicht und merkten nicht auf, spricht Jehova. Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie ewiglich? Doch meine Worte und meine Beschlüsse, welche ich meinen Knechten, den Propheten, gebot, haben sie eure Väter nicht getroffen? Es kommt etwas ganz Erstaunliches. Und sie kehrten um, das passierte also auch, und sprachen, so wie Jehova der Heerscharen vorhatte, uns nach unseren Wegen und nach unseren Handlungen zu tun, also hat er mit uns getan. Der Prophet Zacharja wurde berufen in seinen Prophetendienst ganz grob ums Jahr 520 vor Christus. Er hat damals geweissagt, auch dem Zerubabel und dem Hohepriester Josua, die haben den Tempel miteinander gebaut. Und da war er und noch 1, 2 Propheten waren dabei und haben das nun durch ihr Prophetenwort unterstützt. Und dann wurde im Jahre 516 vor Christus der 2. Tempel eingeweiht. Da wurde angefangen zu bauen, da hat es wieder Unterbrechung gegeben und so weiter. Jedenfalls 516 wurde eingeweiht und genau oder ziemlich genau 70 Jahre nachdem er zerstört wurde durch Nebukadnezar, das war ja bekanntlich in den Jahren 587, 586 vor Christus. Nun heißt es hier, der Herr ist erzürnt gewesen über euch. Nicht wahr, da muss man fragen, warum war er erzürnt? Nun ganz einfach, weil das Volk gesündigt hat. Aber da gibt es noch etwas dazu zu sagen. Am Sinai wurde das Gesetz gegeben. Das wurde auch deshalb gegeben. Paulus schreibt als Zuchtmeister auf Christus. Aber es wurde auch deshalb gegeben, und das verstehen wir von Paulus her sehr genau, um die Sünde überaus sündig zu machen. Denn wenn es kein Gesetz gegeben hätte, dann hätte es auch keine Sünde gegeben. Eine Übertretung hätte es gegeben, aber keine Sünde in dem Sinne, dass eine richtige Sünde auch als Trennung von Gott da gewesen wäre. Warum? Weil kein Gebot da war. Das schreibt Paulus sehr deutlich. Ich möchte das in einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Da ist also ein ein Vater und ein Sohn. Die wohnen in einem netten Haus mit Garten, aber nebendran wohnt ein Nachbar. Und er hat auch ein Haus und auch einen Garten, zumindest einen Garten, nicht? Und mit den berühmten Kirschen, die in Nachbarsgarten wachsen. Der kleine Junge, der geht da rüber und holt sich die Kirschen beim Nachbar. Und der denkt nichts dabei, vielleicht denkt der Vater auch nichts, auch nicht wichtig, jedenfalls, er holt die Kirschen. Eines Tages sagt der Nachbar zu dem Vater, Sie müssen mal Ihrem Sohn erklären, dass er hier nicht Kirschen holen darf, denn das ist mein Grundstück. Sehen Sie, der Junge wusste nicht, dass das verboten war. Er hatte keine Ahnung, dass das Sünde ist. Hat ihm auch niemand gesagt, es war kein Gesetz da. Jetzt aber sagt ihm der Vater, mein lieber Junge, wenn du darüber gehst zum Nachbar, dann ist das geklaut. Nicht wahr? Und dann macht der Nachbar noch einen Zaun drüber. Wenn jetzt der Junge drüber steigt und die Kirschen holt, dann ist es eindeutig eine Sünde im biblischen Sinne. Und das, was vorher nur genommen war, ohne zu wissen, dass es falsch war, wird jetzt auf einmal zu einer schweren, bei Kirschen vielleicht nicht gerade, aber in dem Fall Adams, zu einer schweren Sünde. Oder was unter dem Gesetz gesündigt wird, zu einer schweren Sünde. Das ist das, was das Gesetz verursacht hat. Es hat die Sünde überaus sündig gemacht. Und dann hat der Herr seinen Propheten, seine Propheten geschickt und hat das Volk zur Umkehr gebeten, aber sie haben meistens nicht gehorcht. In Vers 6 habe ich das vorgelesen, dass sie ab und zu sind sie umgekehrt. Nicht, wir kennen die großen Geschichten bei Hiskia, wir kennen die großen Geschichten bei Josia, wo das Volk wirklich umgekehrt ist. Aber in zunächst einmal hier in Vers 3 heißt es, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen. Zu mir, ganz zu mir. Und da heißt es in Amos in Kapitel 4 und in Versen 6 bis 11, ich habe euch das getan und jenes getan, aber ihr seid nicht umgekehrt bis zu mir. Nicht wahr, das sogenannte Mitläuferchristentum und was es da alles noch in Variationen gibt, ist eben keine Umkehr bis zu mir. Ich muss wirklich aus neutestamentlicher Sicht wiedergeboren sein, um ganz umgekehrt zu sein zu unserem Herrn. Und immer wieder ist es der Ruf der Propheten, war es der Ruf der Propheten. Dann kam die Zeit Jesu, da kam der neue Prophet Johannes der Täufer und was sagt er? Tut Buße. Und warum soll man Buße tun? Weil das Himmelreich nahe herbeigekommen ist. Immer wieder tut Buße. Und wenn wir über Kapitel 3 reden würden, dann würden wir feststellen, letzten Endes können das Menschen nicht tun, Sünden vergeben und ein reines Gewand einem geben, wie jener Josua, der Hohepriester. Und dort in Kapitel 3 tritt dann Gott auf den Plan und sagt, ich habe dir deine Sünden vergeben. Nicht wahr? Das ist das Große auch vom Propheten Zacharia, dass da einer spricht, dir, Josua, Hohepriester, habe ich die Sünden vergeben. Und das ist auch das, was wir erleben dürfen. Gott hat uns unsere Sünden vergeben und ein neues Gewand gegeben, reine Kleider, oder wir haben den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen. Und ich sehe das so, der erste Tempel, der gebaut wurde unter Salomo und dann von Nebukadnezar zerstört wurde, der existierte ungefähr knapp 400 Jahre. Und der erste Tempel war der Tempel des Gesetzes, aber der zweite Tempel ist der Tempel der Erlösung geworden, weil Jesus von seinem Tempel spricht, seinem Leib, und das war der Leib, der uns erlöst hat. Und unter dem zweiten Tempel wurde die Erlösung von Golgatha bewerkstelligt. Es ist auch erstaunlich, dass die Juden heute, wenn sie wieder einen Tempel bauen wollen, nicht den dritten Tempel bauen. Ich habe es eben mich gewundert, sie bauen einen zweiten Tempel. Ja, sie wollen den zweiten Tempel wieder aufbauen, der dritte kommt bei denen erst im tausendjährigen Reich. Das hat auch sicherlich eine Bedeutung. So fängt er an, ich war über euch erzürnt und letzten Endes ist der Sacharja auch dazu da, um zu zeigen, wie dann die Weltgeschichte und dem Zorn zu Ende geht und dass dann etwas Neues kommt, etwas Neues geschaffen wird. Insbesondere durch die vielen Stellen, die über Jesus reden, in dem Propheten Sacharja und über das, was der Herr tun will. Aber das ist heute Abend nicht dran. Das wollte ich nur als Einleitung bringen, weil der Herr erzürnt war und so fängt er der Sacharja an. Aber es wird die Zeit kommen, wo auch der Zorn weggenommen werden wird. So, und nun gehen wir weiter. Ja, ich sollte noch hinzufügen, vielleicht diese 70 Jahre, das lesen wir jetzt nachher. Diese 70 Jahre war er erzürnt. Und jetzt kommt ein neuer Tempel, ein neues Opfer und eine neue Möglichkeit, dass Sünde vergeben wird, eben über das Opfer. Aber das weist alles schon auf das Opfer Jesu hin. Aber wir können diese 70 Jahre auch noch als 70 Halljahre deuten. Nicht wahr? Und dann wird die Sache noch interessanter für uns, weil nämlich 70 Halljahre, wir leben jetzt in der Zeit des 70. Halljahres. Man weiß nicht genau, wann das angefangen hat. Aber nach den 70 Halljahren kommt etwas Neues. Da kommt dann Jesus wieder. Und bis Jesus wiederkommt, ist die Zeit des Zorns. Auch die Endzeit, dann die letzten 7 Jahre, das ist die Zeit des Zorns. Und nach diesen 70 Halljahren kommt dann ein neues Jahr, ein neues Jahrtausend unter der Herrschaft Jesu. So, aber jetzt lese ich weiter. Nein, ich lese noch nicht weiter. Ich erzähle euch noch etwas anderes. Das sind Nachtgesichte, die der Prophet schaut. 5 oder 7 Nachtgesichte sind es. Und das bedeutet, wenn ein Prophet in der Nacht etwas sieht, dass die Prophetie noch schläft. Aber der Herr zeigt schon etwas. In Kapitel 4, Vers 1, muss der Prophet sogar geweckt werden. Nicht immer am Ende, wenn es dann etwas Neues kommt, dann zeigt auf einmal der Herr seinen Propheten, was Neues kommt. Und so auch hier, er lässt den Sacharja diese Nachtgesichte sehen. Und es ist auch erstaunlich in der Christenheit, dass urplötzlich an einem ganz bestimmten Punkt die Christenheit wieder aufwachte und auf einmal eine Sicht bekommt für das Volk Israel. Und das war in der beginnenden Neuzeit. Und zwar kurz nach der Reformation, da tauchen auf einmal Liederdichter auf und tauchen auf einmal Leute auf, Männer auf, die Israel wieder in den Blick nehmen. Und da gibt es das erste Kirchenlied, das ich kenne, das wieder über dieses Thema redet, das ist das Lied Wachet auf, ruft uns die Stimme. Der Wächter sehr hoch auf der Zinne, wach auf, du Stadt Jerusalem. Das hat es vorher nicht gegeben. Und das ist gedichtet worden entweder 1598 oder 1599. Und dann geht es weiter. Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wär in dir. Von einem Johann Matthäus Meifert, gedichtet 1626. Dann gibt es noch ein Lied, also alles, das in diese Anfangszeit gehört. Dir, Jehova, will ich singen. Von einem Bartholomäus von Graselius, der es ungefähr 1695 gedichtet hat. Dann gibt es noch ein Lied, das immer umgedichtet wird. Das heißt, fahre fort. Und dann kommt da etwas, was unsere Lieder Schreiber umgedichtet haben. Ich habe es gar nicht aufgeschrieben, was da immer drin steht. fahre fort zum Licht, so ähnlich, aber dort steht in Wirklichkeit, Zion, fahre fort zum Licht. Von einem J.E. Schmid um 1700. Oder wach auf, du Geist der ersten Zeugen und andere. Und dann kam dann Bengel, der berühmte pietistische Bibellehrer, erst 1687 geboren, und dann sein Schüler Hiller, der 1699 geboren. So. Und jetzt lese ich weiter. Am 24. Tag im 11. Monat, das ist der Monat Schebat, im zweiten Jahr des Darius geschah das Wort des Herrn zu Sacharja, dem Sohne Berechjas, des Sohnes Idos, dem Propheten, also. Ich schaute in Gesichten des Nachts. Jetzt mache ich nochmal eine Unterbrechung. Und zwar, dieses Gesicht, dass hier etwas Neues in Israel kommt, wurde gegeben im Monat Schebat. Und das ist der 11. Monat. Und Schebat heißt auf Deutsch Stämme. Ein Stamm in Israel ist ein Schebat oder Schebat. Und das ist auch für mich ein Hinweis. Gott erinnert sich wieder an diese Stämme. Und das heißt weiter für mich, dass am Ende der 70 Jahre, wenn Gott wieder etwas Neues mit Israel macht, in diesem Fall einen neuen Tempel, er das Gesicht im Schebat gibt, ein Gesicht für die 12 Stämme letzten Endes. Oder jetzt am Ende der 70 Jahrwochen wieder gibt er es für die 12 Stämme Israels. Und wer weiß, wie bald werden diese Dinge Realität. So, und jetzt lese ich das Nachtgesicht. Ich schaute des Nachts und siehe, ein Mann reitend auf einem roten Rosse, und er hielt zwischen den Myrten, welche im Talgrund waren, und hinter ihm waren rote, hellrote und weiße Rosse. Und ich sprach, mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach, diese sind die, welche Jehova ausgesandt hat, um die Erde zu durchziehen. Und sie antworteten dem Engel Jehovas, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen, wir haben die Erde durchzogen, und siehe, die ganze Erde sitzt still und ruhig. Da hob der Engel Jehovas an und sprach, Jehova der Heerscharen, wie lange willst du dich nicht Jerusalems und der Städte Judas erbarmen, auf welche du gezürnt hast diese 70 Jahre? Und Jehova antwortete dem Engel, der mit mir redete, gütige Worte, tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, rufe aus und sprich, so spricht Jehova der Heerscharen, ich habe mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion geeifert und mit sehr großem Zorne zürne ich über die sicheren Nationen, denn ich habe ein wenig gezürnt, sie aber haben zum Unglück geholfen. Darum spricht Jehova also, ich habe mich Jerusalem mit Erbarmen wieder zugewandt und mein Haus, spricht der Herr der Heerscharen, soll darin gebaut und die Metzschnur über Jerusalem gezogen werden. Rufe ferner aus und sprich, so spricht Jehova der Heerscharen, meine Städte sollen noch überfließen von Gutem. Und Jehova wird Zion noch trösten und Jerusalem erwählen. So, nun gibt es bei diesem Ganzen ein gewisses Problem, möchte ich nicht sagen, aber eine gewisse Thematik, wer da alles dabei ist, nicht wahr? Also der Prophet Sacharja ist dabei. Und da ist da ein Engel, der mit ihm redet. Und dann ist der Engel des Herrn dabei. Das könnte man aufhören. Nein, noch nicht kann man aufhören. Und dann ist Jehova dabei. Und dann gibt es noch einen Namen. Das ist Jehova der Heerscharen. Und das ist diese Versammlung, die da steht. Und das heißt für mich nichts anderes. Der lebendige Gott zeigt den Sacharja, was letzten Endes am Ende der Zeit, bevor er sich Jerusalems wieder erbarmt, alles geschehen wird und passieren wird. Und das sind diese Nachtgesichte, die dem Propheten Sacharja gegeben worden sind. Ich weiß nicht, ob Sie heute Abend fähig sind, es auf mit mir zu besprechen. Ja, dann wage ich es mal. Aber ich mache mich vielleicht ganz schnell aus dem Staub, wenn ich nicht eure Meinung treffe, wer zum Beispiel der Engel Jehovas ist. Nicht wahr? Da gibt es eine große Diskussion. Da diskutiere ich mit meinen Brüdern. Da sind sie leider alle anderer Meinung wie ich. Und das ist mein Problem. Nicht wahr? Die meisten Leute sagen, auch die alte Kirche sagte, der Engel Jehovas ist eine Darstellung Jesu im Alten Testament. Können Sie hingehen, wo Sie wollen. Also ich sage auch zu meinen Brüdern, mehrheitlich. Dann habe ich ihnen gesagt, das glaube ich nicht. Aus einem ganz einfachen Grund heraus. Weil der Engel des Herrn auch im Neuen Testament vorkommt. Und dann ist er nicht mehr Jesus. Und das noch in der Geburtsgeschichte. In der Geburtsgeschichte kommt auch der Engel des Herrn. Und dann erscheint der Engel des Herrn dem Josef im Traum, wo Maria schwanger war. Und dann heißt es, und der Engel des Herrn schied von ihm, sogar mit Artikel, sonst steht er ohne Artikel, dort steht er einmal im Artikel, mit Artikel, der Engel des Herrn. Wenn Sie den Propheten Sacharja selber lesen und studieren, dann ist meine Meinung, wie Sie lesen sollten, folgende. Da ist auf der einen Seite, nein, kommt nachher der Satz. Jesus sagt einmal, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und es ist so bei Gott, einen sieht man, das ist Jesus. Den hat im Alten Testament auch ab und zu mal gesehen, etwa bei Abraham. Und Abraham blieb noch vor dem Herrn stehen. Und den anderen sieht man nicht, das ist der Vater. Und doch sind die beiden eins. Etwa eine Bibelstelle, Johannes 15, Vers 24, sagt Jesus zu den Juden, ihr hasset mich und meinen Vater. So beide. Und ich sehe das so, und jetzt zu dem Satz, den ich gerade nicht ausgesprochen habe, jetzt zurück. In dem Propheten Jesaja, und ich habe gemerkt, ich kann ihn nur auslegen, wenn ich es so sehe, ist Jehova der Heerscharen, der Vater. Mit ihm korrespondiert der Engel des Herrn. Und Jehova selber ist der sichtbare Gott Israels, das ist Jesus dann im Alten Bund. Es kann auch mal anders sein, dass Jehova auch der Vater ist, das ist im Sacharja nicht am Schluss nicht immer ganz deutlich, aber Jehova der Herrscher ist immer der Vater. Und nun frage ich mich natürlich auch, vielleicht fragt ihr euch, ja, ist Jehova der Herrscher der Vater? Ja, selbstverständlich. Und da war bei ihnen, bei den Hirten, die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott, weil Jesus geboren war. Ja, wenn jemand Herrscharen schickt, ist er auch ein Herr der Herrscharen. Oder Jesus sagt, ich könnte meinen Vater um 12 Legionen Engel bitten. Ja, wer schickt dann die Legionen? Das ist auch der Herr der Heerscharen. Aber Jesus kann in anderen Büchern auch der Herr der Heerscharen sein. Das ist nun einfach in der Bibel so. Das muss man immer mal wieder, wenn man dann auslegt, eben unterscheiden. Aber hier ist es nun der Herr der Heerscharen. Hier ist es der Herr oder Jehova. Hier ist es der Engel der Herrn. Und hier ist der Engel, der mit Sacharja redet. Und hier ist der Sacharja. Das sind die, die dort beteiligt sind. Nicht wahr? In der Theologie heißt es dann, der mit Ding redet, mit Sacharja redet, es sei der Interpretes, der das interpretiert. Nun ja, ist nett, aber es ist der Engel, der mit ihm redet. So. Und jetzt schickt Jehova, also von Jesus dann geschickt? Das steht in Vers 10, einmal durch die Welt diese Rosse. Ich möchte noch hinzufügen, dieses Gesicht hat sich vorerfüllt natürlich damals bei Zacharia, das ganz richtig, aber nur ein bisschen. Und vielleicht auch nochmal, als Jesus kam. Aber die große Erfüllung geht erst in unsere Zeit hinein, wenn sich der Herr Jerusalem wieder zuwendet und wer weiß wie bald. So, die durchziehen also diese Lande, Vers 8. Und da war ein Mann, der saß auf einem roten Pferd. Das ist vielleicht noch ein anderer, aber wahrscheinlich ist es auch der Engel des Herrn, weil der nämlich dreimal heißt es, dass er zwischen den Myrten hielt. Und da hielt auch oder stand auch dieser Engel des Herrn. Das lassen wir mal offen, aber ich vermute, dass es so ist. So, also er sitzt auf einem roten Ross. Nun sind das alles Heere, die der Herr ausgesandt hat. Sind also keine schwarzen Heere, fahlen Pferde oder so etwas. Pferd ist normalerweise auch eine Sache für Krieg. Aber hier geht es um etwas ganz anderes. Hier geht es darum, um ein Erkundigungs- und einen Spähtrupp vor der Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Auf einem roten Ross. Rot, was ist rot? Rot kann sein Krieg. Rot kann sein Blut, auch das versöhnende Blut. Rot kann sein Liebe. Aus diesen Motiven heraus schickt der Herr auch diese Rosse. Dann heißt es nur noch, dann kamen andere Rosse, wird von gar keinem Reiter mehr berichtet. Da waren dann noch rötliche Rosse dabei. Wird auch mit Rot übersetzt, einfach die Mehrzahl von Rot. Rote Rosse, also noch einmal Rot. Noch einmal neben dem Reiter dann Pferde, die dazu da sind, der Liebe Gottes heraus, diese Welt zu erkunden. Und dann heißt es nachher am Schluss, und die Erde sitzt ruhig da, alles ist ruhig. Ich sage gleich, in welche Zeit das hineingehört. Und dann kommen hellrote Rosse, und da bin ich mit der Übersetzung gar nicht einverstanden. Es heißt dort eigentlich, mit Trauben hängt das dort zusammen. Das sind traubenrote Rosse. Sorek, wie das Tal Sorek, wo Simson war und die Delilah. Und wer ist die Pflanzung Gottes dort in Israel? Israel ist die Traubenpflanzung oder der Weinberg Gottes. Und dieses Traubenrot weist meines Erachtens auch auf den Weinstock hin, der sich dann ein Kreuz von Golgatha geopfert hat. Und dann, nach diesen hellroten oder traubenroten Rosse, kommen weiße Rosse. Und wir wissen, weiß ist das Bild der Gerechtigkeit. Gott wird seine Gerechtigkeit auf dieser Erde aufrichten. Und er wird, nochmal zurückzukehren zu dem Traubenrot, hängt auch mit Edelreben zusammen, sich um seine edlen Reben in Israel wieder kümmern. Noch einmal, keine schwarzen und keine fahlen Pferde sind dabei. Und dann ist weiter die Frage, auf welche Zeit geht dieses Gesicht? Und ich sehe das so, wenn die Gemeinde entrückt ist, dann geht es mit Israel weiter. Und dann schickt Gott diesen Erkundigungstrupp hinaus und will sehen, wie die Lage ist, um dann auch bald selbst zu handeln. Gehen wir weiter. Er hielt, dieser Mann auf dem roten Ross, hält zwischen den Myrten, die im Talgrund waren. Auch das ist ein ganz großes prophetisches Bild auf Israel. Da ist der Talgrund. Dieser Talgrund ist eigentlich die Talsohle, das ist das Unterste, wo es nicht mehr weitergeht. Beispiel, der Pharao mit seiner Macht, als sie durchs Rote Meer zogen, sank hinab und landete unten auf der Talsohle des Roten Meeres. Talsohle ist ganz unten. Nicht wahr? Und das ist Israel in der Endzeit. Ganz unten. Verfolgt, bis es nicht mehr weitergeht. Und wenn die Drangsal dann über Jakob kommt, in der zweiten Hälfte der Endzeit, dann steht es da und weiß nicht mehr weiter, in die Tiefen geführt. Aber genau dort stehen dann die Rosse und sehen, was mit Israel los ist. Und der Herr steht auch bereit, um zu handeln. Denn dort stehen Myrten. In diesem Talgrund waren Myrten. Die Myrte heißt auf Hebräisch Hadassah, das kennen wir alles, das Wort, da gibt es ja die Hadassah-Krankenhäuser in Israel. Und Hadassah war der Name, der erste Name der Königin Esther. Sie ist Hadassah. Die Myrte ist die Pflanze des tausendjährigen Reiches. Das ist die Pflanze Israels, des bräutlichen Israels eigentlich. In Jesaja 55, 13 steht, statt Brennnesseln werden Myrten wachsen. Und in Jesaja 41, 19 steht, in der Wüste werden Myrten wachsen. Und zu diesem Strauch, dem Etrog heißt er, glaube ich, der Lulla, diesem Etrog am Laubhüttenfest, da waren auch die Myrten drin. Das die Pflanze des Laubhüttenfestes ist ja das Fest des tausendjährigen Reiches, das muss gefeiert werden. Müssen die Nationen hinaufkommen und feiern. Und dann wurde die Myrte einfacher an die Brotsträuße und als Hochzeitsgabe gegeben. Gott erinnert sich wieder an sein Israel, die einmal seine Braut und seine Frau werden soll. Deshalb diese Myrten. Das ist die Prophetie, so soll Israel werden. Also der Erkundigungszug kommt an und dann dieses große Bild zwischen dem Herrn der Heerscharen und dem Herrn und dem Engel des Herrn. Und dann fragt immer wieder der Engel des Herrn. Der fragt zum Beispiel in Vers 12, da hob der Engel des Herrn an und sprach, Herr der Heerscharen, wie lange willst du dich nicht Jerusalems und der Städte Judas erbarmen, auf welche du so lange gezürnt hast, diese 70 Jahre? Wissen Sie, der Engel des Herrn ist der Engel, den Jesus, im Auftrag des Vaters natürlich, dem Volk Israel beigegeben hat, um vor ihm herzuziehen. In 2. Mose 23 sagt Gott, ich kann nicht mit euch ziehen, zöge ich nur in eurer Mitte kurze Zeit mit, würde ich das ganze Volk verderben. Aber mein Engel wird mit euch ziehen. Und das ist auch der Engel, von dem Jesus einmal spricht, der Weingärtner, der dort diesen Feigenbaum noch einmal pflegen soll. Da sagt er noch einmal, dieses Jahr, und dann magst du ihn umhauen. Der Engel ist zuständig für Israel. Und jetzt steht er da und fragt auf einmal, Herr, wie lange noch? Der Herr der Heerscher. Und jetzt kommt Jesus, jetzt kommt Jehova im Bilde, also im Alten Testament, der Gott Israels, Jesus. Und der Herr antwortet dem Engel, der mit mir redete, und jetzt kommen die gütigen Worte, die tröstlichen Worte, nachdem das alles erkundigt war, sagt der Herr, jetzt komme ich wieder dran, jetzt gebe ich meine Verheißungen, jetzt wende ich das Ganze, und er redet tröstliche und gütige Worte über Jerusalem. Dann geht es weiter. Rufe aus, Vers 14, rufe aus, so spricht der Herr der Heerscharen, ich habe mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion geeifert und mit sehr großem zürne ich über die sicheren Nationen, denn ich habe ein wenig gezürnt, sie aber haben zum Unglück beigetragen. Mit Eifer denkt Gott an sein Volk und an seine Stadt Jerusalem. Und deshalb, was heute die ganzen Nationen machen und noch machen wollen, noch machen werden, das ist alles ein Angriff, ein Griff gegen den Sohn und gegen den Vater oder gegen den Vater und gegen den Sohn. Dann geht die Verheißung weiter. Darum spricht der Herr also, ich habe mich Jerusalem mit Erbarmen wieder zugewandt. Aha, jetzt kommt das Erbarmen über Jerusalem. Das, was wir erlebt haben 1947, 48, das gehört auch in den Heilsplan Gottes. Aber das ist noch nicht das große Erbarmen. Das kommt erst, wenn der Herr wiederkommt. Ich habe mich Jerusalems mit Erbarmen wieder zugewandt. Und mein Haus, spricht der Herr der Heerscharen, soll darin gebaut und die Messschnur über Jerusalem gezogen werden. Ich kann wieder fragen, ja, was hat Jehova der Heerscharen, was hat der Vater mit dem Haus Gottes in Jerusalem zu tun, mit dem Tempel? Ja, was sagt denn Jesus? Ich mache das Haus meines Vaters zu einem, das Bethaus meines Vaters zu einem Räuberhöhle. Weiter Vers 17. Rufe ferner aus und sprich, so spricht der Herr der Heerscharen, meine Städte soll noch überfließen von Gutem und der Herr wird Zion noch trösten. Und das sind die großen Verheißungen auch der alttestamentlichen Propheten. Und in diesem Gesicht wird es den Sacharja gezeigt, wie das einmal vor sich gehen wird, wenn dann der Herr anfängt, sein Zion wieder zu trösten. Ich kehre noch einmal zurück zu dem Anfang, ich bin zornig gewesen. Und jetzt in Vers 15, ich bin zornig, zürne über die sichere Nationen. Nicht wahr, wir leben alle noch in der Zeit des Zorns. Noch aufgewühlt durch die Gerichte, noch aufgewühlt durch die Sünde und durch die Widergöttlichkeit und durch das, was die Völker an Israel tun werden. Das sogar gefragt wird in einem Psalm 77, hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Aber nein, die Antwort ist eindeutig. Ich werde mich Jerusalems und dann letzten Endes auch Israels wieder annehmen. Das heißt auch, Jerusalem, die erwählte Stadt, so steht es in Vers 17, noch erwählen. Gott wird Jerusalem wieder erwählen als die göttliche Zentrale der Heilsentwicklung. Und dann wird von Jerusalem, dem tausendjährigen Reich, Recht ausgehen und der Herr wird vielen Völkern Recht sprechen. Das wird einmal die Zentrale im tausendjährigen Reich sein. Und dann noch viel mehr auf der neuen Erde, das neue Jerusalem. Wenn von dort dann der Geist und die Braut hineinsprechen, wenn Durst, der kommt, und wo dann der Priester nach der Ordnung Melchisedek sein Werk tut und vieles, vieles andere. Oder Paulus sagt, Jerusalem, das Jerusalem droben, das ist unser aller Mutter, nicht wahr? Dann wird Jerusalem die Zentrale der Heilsentwicklung sein. So, und jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit. Und dann gehen wir weiter und sprechen noch über die Verse 18 bis 21. Und das ist die Geschichte mit den vier Hörnern. Und die lese ich nun. Sacharja Kapitel 1, Vers 18 in der alten Elberfelder Übersetzung und in der neuen und in allen anderen Übersetzungen das Kapitel 2 ab Vers 1. Und jetzt hebt er wieder seine Augen auf, da steht es nicht als Gesicht der Nacht, aber das ist ja sicherlich die Fortsetzung vom ersten Nachtgesicht. Und ich hob meine Augen auf und sah und siehe vier Hörner. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, was sind diese? Und er sprach zu mir, diese sind die Hörner, welche Juda, Israel und Jerusalem zerstreut haben. Jene sind die Hörner, welche Juda dermaßen zerstreut haben, dass niemand mehr sein Haupt erhob. Und diese sind gekommen, um sie in Schrecken zu setzen und die Hörner der Nationen niederzuwerfen, welche das Horn gegen das Land Israel erhoben haben. Wir sind jetzt schon viel, viel weiter in der Betrachtung dessen, was im Propheten Sacharja steht. Wir sind jetzt schon ganz tief drin in der Endzeit. Das wird uns morgen uns beschäftigen, aber Sie bekommen jetzt sozusagen einen Vorlauf über das, was wir morgen miteinander bearbeiten wollen. Wir sind in der Mitte der Jahrwoche, der Antichrist hat den Bund gebrochen und bricht in Israel ein. Und dort in der Mitte der Jahrwoche wird dann Israel, vor allem Jerusalem, noch einmal in die Verbannung geführt. Und das waren die vier Hörner, die das getan haben. Und letzten Endes sind es die Kräfte, die mit den Antichristen in Israel eingebrochen sind. Und vier ist immer auch die Zahl unserer Erde, immer die Zahl unserer Welt. Das vierte Reich, das ist das endzeitliche Reich. Und diese haben also Jerusalem und Israel und Juda noch einmal zerstreut. Und jetzt zeigt er ihm vier Hörner dann am Ende der eigentlichen Endzeit, vier Handwerker am Ende der Endzeit. Das sind vier Handwerker oder vier Werkleute. Manche übersetzen auch Schmiede, aber das stimmt nicht so ganz. Die Hörner sind immer die Militärmacht. Etwa auch, aber auch zum Beispiel der Widder und der Ziegenbock, der Ziegenbock hat ein großes Horn, nicht wahr? Und der Widder, der hatte, glaube ich, zwei Hörner. Die Hörner sind immer die Kraft und die Macht. Übrigens, auch der Altar hatte vier Hörner. Und die Sühnung an dem Altar wurde an den Hörnern getan. Und wer sind diese vier Werkleute, die als ausgesandt werden? Es sind nichts anderes als vier Engel, die gegen diese Militärmacht letzten Endes ihr Werk tun und sind gekommen, um die Hörner der Nation, um die Militärmacht der Nation niederzuwerfen. Und wenn ich über vier Hörner rede, vier Hörner, die nun gegen die Nationen herangezogen sind, dann denke ich immer auch an die Quadriga oder an die Quadrigen. Wissen Sie, eine Quadriga, das ist ein Wagen, wo vorne vier Pferde sind und da sitzt einer drauf und lenkt das. Und solche Quadrigen gibt es zum Beispiel, die berühmteste heute ist, nein, fange ich vorne bei Titus an, schon in Antike gab es dieses Siegeswagen oder Triumphator, der Feldherr, der zurückgekehrt ist, der ist in der Quadriga in einem vierspännigen Wagen gesessen und ist als Triumphator dann durch Rom geführt worden und die vier Pferde waren nebeneinander. Aber auf einer Quadriga, wie Sie sie heute sehen, sitzt oben die Siegesgöttin. Also wie gesagt, dieser Titus hat dann auf seinem Triumphbogen im Jahr 81 nach Christus eine Quadriga draufbauen lassen oder drauf machen lassen. Aber heute ist die berühmteste Quadriga meines Erachtens auf dem Brandenburger Tor in Berlin. Die sieht man auf jeder Briefmarke oder vielen Briefmarken, die sieht man in der ganzen Welt, Brandenburger Tor. Das ist die berühmteste Quadriga heute mit der Siegesgöttin obendrauf. Dann gibt es noch auf dem Arc de Triomphe in Paris eine Quadriga. Und dann gibt es in Siegessohn in München eine Quadriga. Bitte? Sind es Löwen? Ja? Ernst? Ja? Ich streiche sie raus. Keine Quadriga. Es sind Löwen. Es gibt noch eine am Braunschweiger Schloss. Jetzt hoffe ich mal, dass es auch Löwen sind, denn da der Löwe da, von Heinrich der Löwe da, das könnte schon sein. Also, dann vergessen wir die. München ist dann schon ein bisschen bessere Stadt, ja. Die hat keine Pferde. Ja, lass mich zurückkehren. Wenn so eine Quadriga, da ist also die Siegesgöttin drauf und vorne sind diese vier Pferde. Was soll es eigentlich? Was will eigentlich eine Quadriga? Nicht, was soll das eigentlich bedeuten? Das ist nichts anderes, als dass hier der Sieg der griechischen Denkweisen, der griechischen Götterwelt und der römischen Staatsmacht in die Welt hineingebracht werden soll. Und das ist letzten Endes, was zur Zeit Jesu war. Auf der einen Seite die griechische Denkweise an den Priestern und Sadduzäern und auf der anderen Seite die römische Staatsmacht. Und das ist auch das, was wieder am Ende werden wird. Zunächst einmal, man will das griechische, philosophische Denken hineinbringen in die Welt und der Sieg des vierten Weltreiches, sowohl der Antichrist dann das alles zum Schluss dann doch ganz auf seine Person ausrichtet. Das ist der Sinn dieser vier Hörner, auch Bedeutung, die vier Winde. Unsere Welt ist letzten Endes auch in vier Bereiche aufgeteilt. Das eine Horn zerfällt wieder in vier Hörner, nicht wahr? In vier Bereiche dieser Welt, bei Widder und Ziegenbock. Das Horn des Ziegenbocks zerfällt wieder in vier Weltbereiche, in vier irdische Bereiche. Und das sind diese vier Hörner, die am Schluss gegen Israel, gegen Jerusalem, gegen Juda heranziehen. Aber der Herr wird am Ende diese Militärmacht niederwerfen. Nicht wahr? Das ist alles so vielschichtig, damit muss man einfach, das muss man einfach sehen, wenn man an das prophetische Wort herangeht. Es gibt viele Sichtweisen. Beim Antichristen gibt es einmal ein Siebenhörner und mal ein achtes Horn. Und auch im tausendjährigen Reich gibt es so und so viele Halbbürgerschaften, der Endzeit auch noch einmal. Das ist die eine Sichtweise, es wird dieses, was aus dem einen großen Horn geworden ist, sind vier Hörner geworden, oder die vier Diadochen, um in der damaligen Zeit zu sprechen. Und dieses vierfache Macht, das dann Israel einbricht, wird wieder durch vier Engel sind das letzten Endes von Gott niedergeworfen. Und sie sind gekommen, um die Nation niederzuwerfen und sie in Schrecken zu setzen. Nicht wahr, da sind die Menschen heute, die meinen, sie könnten gegen Gott antreten. Es ist ja ganz modern geworden, dass man alles, was göttlich ist, heute umdrehen möchte. Nicht, es gibt eine Partei bei uns, bei der würde ich sagen, ihr macht genau das, alles, was der liebe Gott verboten hat, das wollt ihr tun. Aber wenn dann die Hörner kommen, die Werkleute kommen, oder wenn Gott kommt und sich aufmacht, die Erde zu schrecken, dann werden alle diese Leute ganz schnell, ganz klein. Hat schon mancher am Stammtisch abends getönt und nachts ist er ganz klein geworden, wenn es ihm schlecht geht. Ja. So, ich bin eigentlich heute am Ende angekommen. Noch einmal zurück. Der Herr macht sich auf und durchzieht die Erde und beobachtet die Erde und weiß, wann die Zeit gekommen ist, um zu handeln. Und wir warten jetzt auf diese Zeit, die bald kommen wird. Und warten, dass der Herr kommt und bald handelt und schnell handelt. Denn die Zeit ist reif geworden. Und das sehen wir an allen Ecken und Enden. Dass Zeit wird, dass der Herr wiederkommt und er wird wiederkommen. Politischen Bewegungen sind ja so, wie wir das alle sehen, dass die Zeit wartet, dass etwas Neues geschieht. Und wir selber, wir wollen einfach uns bereit machen, den einen großen Tag. Und wir wissen, der Herr hat auch sein Volk im Auge. Er hat noch vieles zu tun an seinem Volk, das wissen wir auch. Die ganze Gottlosigkeit muss er wegnehmen. Die ganze, was alles verkehrt läuft heute in Israel. Auf der anderen Seite ist es auch das erwählte Volk. Und das aussieht, als ob er es nicht erwählt hätte, und viele Theologen sagen, ach, das ist doch alles nur so ein weltlicher Staat. Nein, Gott hat Israel erwählt und wird wiederkommen und es noch einmal erwählen. Und dann wird sie des großen Königs sein. Und wir dürfen mit daran teilnehmen. Dazu möge uns Gott Gnade schenken auf unserem Weg, dass wir uns zubereiten lassen auf seinen einen großen Tag, wenn er wiederkommt. So viel für heute. So, jetzt bitte.